Es wird ein etwas speziellerer Track. Speziell aus dem Grund, weil wir hier auch einen Teil mit einer Live-Demo haben. Kleine Vorwarnung vorweg, es kann viel schief gehen. Ich denke nicht, dass es schief geht, aber nur, dass man drauf gefasst ist. Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Mein Name ist Michael Krummer. Ich bin im Prinzip sowas wie der Chefarchitekt bei Copano. Jetzt mal eine Frage in die Runde. Wer kennt alles Zaraffa? Einige. Wer kennt alles Copano? Weniger. Okay. Wer von Ihnen hat generell mit Messaging überhaupt irgendetwas zu tun? Okay, die meisten. Gut. Also, gehen wir es mal ein bisschen an. Was in dem Track, was ich eingereicht habe, habe ich erwähnt, dass Copano um Groupware++ geht. Oder dass es bei Copano um Groupware++ geht. Groupware, der Standard-Pattern, den man heutzutage kennt, das ist ganz normal E-Mail, Kalender, Aufgaben, Notizen. Das ist der Standardumfang und der kommt halt hauptsächlich von dem Marktführer Microsoft Outlook. Das ist etwas, was heute nichts mehr Ungewöhnliches ist. Das verwenden die Leute jeden Tag, es ist nichts Spezielles mehr. Man kann mittlerweile mit Thunderbird, mit einigen Plugins auch solche Dinge wunderbar mit abbilden. Das ist einfach, die Groupware heißt Produktivität in einer Gruppe. Das Problem ist nur, dass der Terminus Groupware relativ alt ist. Das heißt, es hat sich einiges natürlich in der letzten Zeit getan. Und so haben sich auch einige Entwicklungen bei uns getan. Das heißt, wir unterstützen als Fork von Zaraffa, darauf komme ich gleich später nochmal dazu, unterstützen wir wesentlich mehr Funktionen, als wie es jetzt ein Standard Outlook zum Beispiel tut. Und Copano an sich ist mittlerweile eine recht umfangreiche Produktsuite. Um das mal ein bisschen darzustellen, haben wir unser kleines nettes Logo genommen und einfach mal alle Technologien, die wir so in unserem Stack abbilden. Und der Hintergrund ist relativ einfach. Kommunikation oder eine Kommunikationssoftware, so wie sie eben Copano ist, ist hochintegrativ in alle möglichen Systeme verwoben. Das bedeutet, ein Outlook spricht oder hat Interfaces, die zum Beispiel in C-Sharp sind. Oder in C-Sharp am nativsten ansprechbar sind. Dagegen jetzt zum Beispiel die gesamte Webwelt, ja, die ist halt klassisch LAMP-Stack orientiert. Der ganze Browser läuft mittlerweile logischerweise die Anwendungen nicht mehr mit nur Standard HTML5 und ein bisschen JavaScript, sondern es gibt komplette Anwendungen, die nur driven sind durch JavaScript. Und HTML hilft mit CSS natürlich einfach nur in der Darstellung. Wir haben auch Technologien mit an Bord, wie zum Beispiel WebRTC. Wir haben Teile unserer Technologie auf Go basiert, weil es einfach die effizienteste Sprache für das ist, was wir erreichen wollten. Und um das ein bisschen darzustellen, was Copano eigentlich ist. Copano ist ein 100% Open Source Fork von Zaraffa. In einem Satz gesprochen. Wir haben einiges noch dazu gebaut. Das kann man vielleicht, wenn Sie es vielleicht verfolgt haben, ein paar haben sie gesagt, haben schon von Copano was gehört. Die Leute, diese Differenzmenge zwischen denen, die Zaraffa was gehört oder von Zaraffa gehört haben, aber noch nicht von Copano. Sie können sich das so vorstellen, Copano kann all das, was Zaraffa auch konnte, nur einiges noch mehr. Und die Technologien, die wir neu geschrieben haben, haben wir auch unter Open Source gesetzt. Gleichzeitig ist es aber so, dass alles, was wir da drin gemacht haben, komplett auf modernen und nativen Technologien setzt. Ein Beispiel. Der Zaraffa Client war ein C++ Client, ein sogenannter MAPI 32 DLL Driver Hook. Das bedeutet, MAPI 32 DLL ist das Interface, das Microsoft Outlook als DLL zur Verfügung stellt und wir haben einen Treiber dafür gebaut. Man kann sich das so vorstellen wie ein PST-Treiber zum Beispiel oder wie Microsoft Exchange selbst ein Treiber für die MAPI 32 ist. Das Problem ist jedoch, dass Microsoft sich dazu entschlossen hatte, diverse Dinge zu limitieren. Das bedeutet, dass sie gewisse Funktionalitäten mit ihrem Leading Client Microsoft Outlook komplett zielgerichtet ausgerichtet hatten mit Funktionseinschränkungen. Das bedeutet, sie haben gewisse Funktionalität wie den Shared Calendar gesagt, wir aktivieren das in unserem Code nur, wenn wir auch erkennen, dass dahinter ein Exchange ist. Zaraffa hat eine lange Historie. Zaraffa hat über 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Und die Problematik ist, wenn Sie auf einen Standard setzen, der vielleicht vor 10 Jahren ein Standard war und ein akzeptabler Standard war, aber sich die Welt eben weitergedreht hat, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man sieht, einfach wie Microsoft immer mehr Funktionen exklusiv abdichtet, oder man sagt, man geht auf einen anderen, einen nativeren Approach. Das ist das, was Copano gemacht hat. Mehr dazu später. Im Endeffekt, Copano implementiert die MAPI-Spezifikation, und zwar 100%, nicht 99,9 irgendetwas. Das bedeutet, jedes Objekt, ob das eine E-Mail ist, ein Kalendereintrag ist, eine Notiz, Aufgabe, was auch immer, all diese Objekte sind native MAPI-Objekte. Und es hat viele Vorteile. MAPI hat als Standard mittlerweile knapp 30 Jahre auf dem Buckel. Und das hat es nicht ohne Grund, weil es ist ein sehr modularer Standard. Der Vorteil davon ist, dass man kann sich für Programmierer hier, die vielleicht anwesend sind, wie einen intelligenten Key-Value-Store sich vorstellen. Intelligent aus dem Grund, weil es sogenannte MAPI-Tags und MAPI-Attributes gibt, die eine eindeutige, referenzierte Schlüsselnummer haben. Und diese kann wachsen. Diese kann endlos anwachsen, also bis zu, ich glaube, 65 Millionen Attribute sind maximal möglich. In Realität braucht man natürlich nicht so viele. Aber es bedeutet, dass dieser Standard an sich es unheimlich ermöglicht, auf attributspezifische Anforderungen genau eingehen zu können. Wichtig ist bei Copano zu verstehen, ist, dass diese Daten, wie wir sie speichern, eigentlich doppelt speichern. Und zwar einmal in einer horizontalen Art und Weise und einmal in einer vertikalen Art und Weise. Denn eine Groupware hat verschiedene Patterns, die sie abbilden muss. So muss man zum Beispiel eine Mailbox mit 300.000 Mails auch mal nach einem Empfänger sortieren können und will nicht 10 Minuten drauf warten. Andererseits möchte man vielleicht besser sortieren auf einzelne Attributsbasis. Man möchte Dinge auch schneller finden können. Und all das speichern wir in einer MySQL-Datenbank. Welche MySQL-Version ist uns eigentlich relativ egal. Wir sind sehr standardisiert, was das angeht. Das bedeutet, ob das ein MySQL in MariaDB, ob das ein SkySQL in PreconaDB, das ist uns ehrlich gesagt relativ egal. Es gibt viele Optionen, wie man noch Tunings reinbauen kann, dass es noch schneller wird. Aber letztendlich einen Standard MySQL zu nehmen, den zu installieren, tut es erstmal für die meisten Installationen. Darüber hinaus haben wir ein Attachment-Backend, das sehr dynamisch ist. Also das heißt, man kann lokales Dateisystem verwenden, einfach irgendwo auf einem separate Mount oder auch nicht. Man kann es auf einem NFS speichern, man kann es theoretisch sogar auf einem ZIF speichern und alles, was S3-kompatibel ist. Das heißt, so die klassischen MinIO oder OpenStack Swift, das sind S3-Protokoll-kompatible Storage-Geber, will ich jetzt mal sagen. Also einfach Object Storage. Der Vorteil an Object Storage ist, dass er absolut praktisch unendlich skalierbar ist. Man kann auch, wenn man will, Amazon S3 verwenden. Aber es eliminiert ein bisschen die Idee, die Daten auch behalten zu wollen. Wir haben einen großen Stack an Sprachen, C++, Python, PHP, wir haben alle möglichen zwei hauptsächlich JavaScript-Frameworks, einmal XJS und einmal Angular. Wir haben auch mittlerweile, arbeiten wir an noch weiteren Interfaces, dazu gleich mehr. Letztendlich von der Historie, Zarafa, die Leute, die Zarafa schon kannten. Zarafa war ein Backend-orientiertes Unternehmen. Das heißt, wir haben dafür Sorge getragen, dass wir möglichst kompatibel mit allem sein wollen. Das Problem ist, dass wir halt jetzt auch nicht ein Laden sind, die halt ein paar hundert Leute haben. Wir sind groß, aber so groß auch nun wieder nicht. Und das Problem ist, dass die Kompatibilität zu allem zu gewährleisten ein enormes Unterfangen ist. Und wir haben uns von der Backend-Ideologie darauf fokussiert zu sein, etwas verabschiedet. Und zwar zugunsten der kompletten Client-Betrachtung. Und zwar wirklich den User in den Mittelpunkt zu setzen. Das sieht man an den Clients, die wir innerhalb des letzten Jahres released haben. Wir haben einmal die Web-App, der unser Hauptclient ist. Wir haben Desktop, der die Technologie von Web-App auf den Desktop bringt. Wir haben die Outlook-Extension, die es ermöglicht, genauso mit Outlook zu arbeiten, wie man es von vorher kannte. Und wir haben die Mobility-Area für Tablets, für Mobiltelefone, für was auch immer. Die gehen wir jetzt mal kurz durch. Wir haben einerseits natürlich als Hauptclients in der Desktop-Welt macOS, Windows und Linux. Und dafür haben wir die Desktop bereitgestellt. Und die Desktop ist nichts anderes, als wie ich schon erwähnt hatte, ich möchte diese Web-App-Technologie auf den Desktop bringen. Und zwar nicht einfach nur wie ein, ich sage jetzt mal, Browserfenster, der halt einfach als Applikation gestartet wird, sondern auch mit der Integrationsmöglichkeit, wie man es hier rechts sieht. Ich habe die Möglichkeit, hier direkt aus dem System-Task-Feld neue E-Mails, neue Notes oder sonst irgendetwas zu starten. Ich bin integriert mit dem Betriebssystem, das heißt, ich habe auch eine Mail-to-Integration. Wenn ich also irgendwo auf eine Mail klicke, öffnet sich die Desktop gleich mit dem Compose-Mail-Window. Ich habe auch natürlich dementsprechend die Möglichkeit, gewisse Interfaces mit der Copano Desktop anzustrengen. Das heißt, ich kann auf das System ganz anders zugreifen bzw. mit dem System ganz anders interagieren. Unser Vorteil davon ist, wir haben hier eine Technologie genutzt, die heißt NWJS. Vielleicht kennen Sie die, wenn nicht, vielleicht kennen Sie Electron. Das sind die zwei führenden Frameworks, die das bieten, wobei wir einiges dazu gemacht haben und einiges dazu entwickelt haben. NWJS wird von Intel getrieben und wir haben einiges an Patch-Sets auch noch mit dazu geschmissen. Ja, weil es einfach schön ist. Dann haben wir damit aber auch nicht nur diese drei Plattformen abgedeckt, sondern wir haben auch LibreOffice und Microsoft Office ebenfalls mit abgegolten. Der Hintergrund ist der, wenn Sie in einem Microsoft Office sagen, Send to Mail oder Export to Mail oder was auch immer, also praktisch, Sie möchten irgendetwas mit einem Objekt interagieren, wie Sie es mit MAPI auch tun würden. Dafür haben wir unter Windows für Microsoft Office die Simple MAPI-Spezifikation implementiert. Theoretisch ließe sich die auch für andere Betriebssysteme machen. Das Problem ist, es interessiert sich halt keiner für Simple MAPI, außer in der Windows-Welt. Also haben wir es da gelassen. Aber auch LibreOffice, die Integration, die wir haben, läuft wirklich, ob es auf dem Mac ist, ob es auf dem Linux ist und auch wirklich verschiedenste Derivate. Wir bilden die Desktop für alle möglichen Linux-Systeme. Das ist OpenSUSE, das ist Fedora, das ist Debian, das ist Ubuntu. Also für all diese Plattformen steht eben auch die Integration von Desktop zur Verfügung. Da haben wir natürlich die ganze Client-Welt in der Browser-Welt. Dafür haben wir die Web-App und Files und Sonstiges. Das hier ist letztendlich das Interface. Ich werde mich jetzt nicht zu sehr drauf vernageln, weil dann habe ich mehr Zeit für den Demo-Teil. Dann können wir es nämlich auch wirklich live sehen. Aber letztendlich, unser Interface, unser Hauptinterface ist wirklich Web-App. Und die Stärke von Web-App liegt darin, dass es wirklich alle möglichen Informationen von der Groupware als auch von externen Systemen in einem System ermöglicht. Ich habe vorhin angesprochen die Dateiintegration. Ich habe vorhin, ich weiß nicht, ob der Kollege irgendwo hier da ist, von Invis Server, nicht da? Gut. Von Invis, die basieren ihre Distribution zum Beispiel auf OpenSUSE. Der hat heute zum ersten Mal wirklich dieses Files genutzt, was man hier oben sehen kann. Und ist restlos begeistert. Also das ist auch etwas, wo man zum Beispiel OnCloud oder NextCloud oder auch den Ziff-Share oder einen FTP-Share sogar einbinden kann, aber mit dem gleichen Look and Feel und auch mit der Möglichkeit, diese Objekte weiterzuverwenden. Das heißt, wir nehmen mal an, ich habe hier eben dieses Beispiel, ich habe hier ein Attachment, ich kann sagen Add to Files. Das heißt, ich lade sozusagen nicht auf den Client die Dateien erstmal herunter, sondern ich kann sie Backend zu Backend rumschieben. Das heißt, auch größere Attachments können damit gehandelt werden. Dann haben wir natürlich iOS und Android und Windows Phone und wie sie alle heißen mögen. Dafür haben wir die ganze Mobility- und Zpush-Geschichte. Da ist einiges passiert in letzter Zeit. Zpush, wer es nicht weiß, ist, und diese Worte stammen nicht von mir, ist die führende Open-Source ActiveSync-Implementation in der Welt. Wir sind da sehr stolz drauf, denn ActiveSync ist nicht ganz so einfach. Aber für uns ist es einfacher. Und den Hintergrund kann man dahingehend einfach sehen, dass ActiveSync auch von Microsoft der Standard entwickelt worden ist. Und ActiveSync ist etwas, was MAPI einfach liebt. Ja, das ist darauf ausgerichtet, mit MAPI zu interagieren. Es gibt auch andere Backends. Es gibt für Zpush zum Beispiel gibt es auch ein IMAP-Backend. Funktioniert, ja, aber am effizientesten, am ressourcenschonendsten, am schnellsten, am skalierbarsten ist es mit dem MAPI-Backend. Und die letzten Zpush-Versionen, die rausgekommen sind, haben auch noch einiges im Sinne der Skalierbarkeit. Also das heißt, jenseits der sechsstelligen Benutzerzahlen gehabt. Zum Beispiel, dass wir ein Memcache-Backend jetzt haben. Wir können also auch die States jetzt zum Beispiel auch auslagern. Wir können auch die States in der Datenbank speichern, in MySQL nativ. Das kann natürlich repliziert werden und Failover und mit Slaves und so weiter. Da ist sehr viel möglich. Wir haben natürlich ein paar Exklusivitäten auch. Da sind wir ganz stolz drauf. Denn ActiveSync ist ein Standard. Dieser Standard hat gewisse Protokollversionen, 12.1, 14 und so weiter. Und wir haben teilweise Features eingebaut, die es auf der Welt gar nicht gibt. Die gibt es zum Beispiel in der Exchange-Welt nicht. Ein Beispiel ist dafür das Read-Only-Sharing. Wie funktioniert das? Ich habe einen Kalender von einem anderen Benutzer mir reingeholt, habe aber eigentlich keine Zugriffsrechte drauf. Eines der Probleme bei ActiveSync ist, es kennt keine ACLs. Es kennt nur Vollzugriff oder keinen Zugriff. Und was wir gebaut haben, ist es letztendlich eine State Engine, die es erlaubt, sogar zumindest Read-Only-Aktionen zu ermöglichen. Was das bedeutet ist, ein Client zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe den Kalender eines anderen eingebunden, ich modifiziere etwas, habe aber eigentlich keine ACLs dafür. Dadurch, dass der ActiveSync-Standard es nicht kennt, sagen wir dem Client, ist okay, wir rollen aber diese Transaktion sofort wieder zurück. Und was passiert ist, ist, dass der Client diese Änderung sofort wieder überschrieben bekommt. Das heißt, keine Änderung erst erfolgt, weil das Backend es rejected hat. Das Backend sagt dem Client zwar, ich habe es akzeptiert, aber im nächsten Zuge überschreibt er die Änderung sofort. Aber damit der User auch weiß, dass er auch keinen Zugriff hat, generieren wir automatisch eine E-Mail, die demjenigen Postfachbesitzer sagen, Sie haben gerade versucht, diese Berechtigung zu setzen, wir haben sie aber zurückgerollt, weil Sie keine Berechtigung dazu haben. Also wir haben mit ActiveSync wirklich geniale Sachen implementiert. Die findet man auch zum Beispiel in der Kubernetes Outlook Extension. Bitte. Mir so nicht bekannt. Die einzige Einschränkung und das ist, es gibt eine Microsoft Protocol Specification, Microsoft Exchange Protocol Specification, da gehört auch ActiveSync dazu und die geht einfach nur nach Protokollversionen. Also was von Enterprise ActiveSync kenne ich jetzt so ehrlich gesagt nicht. Wie bitte? Ja, das heißt aber Exchange ActiveSync. Nicht Enterprise ActiveSync, das heißt Exchange ActiveSync. EAS. Das ist genau derselbe Provider. Und da gibt es halt verschiedene Versionen. Wir unterstützen alles von der 12.1er. Wir sind dieses Jahr dran, die 14.0er zu implementieren, wobei wir aber wissen, die meisten brauchen es nicht. Also was kommt in der 14.0? Ich glaube, irgendwas mit SMS, dass man die auch noch synken kann. Es bringt nicht viel. Aber EAS heißt Exchange Active Sync und das ist das, was ZPush inherited und wirklich macht, ja, und wirklich gut kann. Wir haben auch noch einiges anderes gemacht, auch vieles, was ich hier gar nicht zeigen kann, zum Beispiel ZPush kann jetzt auch PHP 7. Ja, auch Core kann jetzt PHP 7. Web App kann PHP 7. Das bringt alleine einen Performance-Zuwachs von 50%. Von daher hat sich da viel getan. Ja, und Outlook, wenn wir jetzt gerade bei dem EAS-Thema sind, hat seit 2013 einen nativen ActiveSync-Provider. Das bedeutet, da ist keine MAPI 32 DLL. Das ist wirklich, ich spreche ActiveSync vom Client zum Backend. So wie es ein Mobiltelefon eben auch tut. Und das, was wir nur gesehen haben, ist, Outlook hat sich nicht sonderlich viel Mühe gegeben, diese Funktionalität, wie es in einem Exchange ist, via ActiveSync zu exposen. Warum? Weil sie, es hat viele Gründe. Ein Grund dazu zum Beispiel ist es, dass die ganzen ActiveSync-Clients lizenzfrei sind. Wenn man also eine Lizenz, eine CAL von Exchange kauft, damit darf man sich dann mit einem Outlook anbinden und yippie, man ist lizenziert. Nur wenn man ActiveSync-Anbindung macht, dann braucht man keine Lizenz dazu. Das ist in den offiziellen Bestimmungen von Microsoft so. Das heißt, sie wollen natürlich nicht, dass jetzt die ganze Herrschar von Kunden, die halt schön brav ihre Lizenzen in der Vergangenheit bezahlt haben, auf einmal auf ActiveSync wechseln und sagen, ich muss keine Lizenzen mehr kaufen, keine CALs mehr kaufen, denn das ist ja lizenzfrei. Also von daher haben sie sich nicht sonderlich viel Mühe dabei gegeben. Außer in einer Geschichte, und das ist das Wichtigste. Das gesamte Verhalten des Syncs ist wirklich sehr gut gemacht. Sie haben es nur nicht feature-rich gemacht. Das heißt, sagen wir mal, ich habe zwei Kontaktfolder, drei Kontaktfolder. Gibt es nicht. Kann Outlook nativ nicht. Es sagt, ein Kontaktfolder muss reichen. Verschiedene Dinge wie globales Adressbuch existieren einfach nicht. Er kennt kein globales Adressbuch. Wozu? Mobiltelefon muss man auch aktiv, wenn er danach suchen. All diese Shortcomings, und da gibt es eine tolle Produktbroschüre und das ist auch online und was auch immer, ist wirklich eine Matrix, die wir aufgebaut haben, von all diesen Shortcomings, die ActiveSync an sich hat. Und dafür haben wir die Copano Outlook Extension gebaut. Ein natives C-Sharp-Plugin, auch, wie gesprochen, alles Open Source. Wir haben also nichts, so wie in der Zrafferwelt gemacht, dass es jetzt ein exklusives Ding ist. Wenn man es nehmen will und bauen will, viel Spaß damit. Ich kann nur sagen, nehmt viel, viel Kopfschmerztabletten gleich mit, weil es ist auch nicht leicht, sowas zu warten und zu maintainen. Und wir haben darin die Erfahrung und wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis, denn mit diesem Plugin haben wir die Möglichkeit, ab Outlook 2013 die Kunden zu versorgen, in einer ganz anderen Art und Weise. Einzige wichtige Einschränkung dazu, das ist nicht unser Primärclient. Unser Primärclient ist tatsächlich WebApp, weil Outlook, man hat es vielleicht ganz am Anfang gesehen, hat halt einfach nur sein eingeschränktes Feature-Set. WebApp und Desktop können halt mittlerweile viel, viel mehr. Genau, dann haben wir natürlich unseren Core. Der Core ist letztendlich all das, was beschreibt, was, ich sage jetzt mal, hinterm Curtain ist, also hinter dem Vorhang abläuft. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu, aus was das alles besteht. Aber wir haben auch im Core extreme, also wirklich extreme Performance-Verbesserungen gemacht. Das hier ist ein Beispiel von nur einem einzigen Commit, den wir gemacht haben. In der ganzen Pre-KC8.1 Versionswelt versus der KC8.1 und wir haben mittlerweile schon KC8.2.1 rausgebracht, wo nochmal einige Performance-Verbesserungen drin sind und es wird immer besser. Da komme ich auch nochmal weiter später drauf zu. Aber Hintergrund ist, wir haben es geschafft, letztendlich Session-Initialisierungen zu halbieren. Wir haben es geschafft, den Load, den eine Session verursacht, zu reduzieren. Und all diese Sachen machen natürlich, machen es noch viel interessanter, weil Leute sind halt heute gewohnt, einfach zu sagen, ich möchte wohin klicken und dann muss es sofort tun. Sofort heißt halt ein paar Millisekunden und nicht irgendwie vielleicht mal 250 Millisekunden. Auch da haben wir sehr viel gemacht. Eine Sache, die wir jetzt zum Beispiel machen, das ist jetzt so ein aktuelles Beispiel, wenn man einen Request stellt, dann geht der Request zum Beispiel direkt, ein Authentifikations-Request wird damit direkt ans Backend gestellt. Das heißt, Username, Passwort, was ich habe, wird in der Session verwendet, wird gegen das LDAP verwendet, bist du legitim, wunderbar. Das beinhaltet aber natürlich, wenn man gerade eine große Installation hat, ja, so 5000 User aufwärts, dann habe ich das Problem, dass ich natürlich sehr viele Anfragen stellen muss. Weil 5000 User bedeutet auch gerne mal so 6.000, 7.000 gleichzeitige Sessions. Denn es gibt ja auch Mobiltelefone, es gibt ja auch ein paar Thunderbirds oder was auch immer. Und was wir letztendlich daran arbeiten, ist, dass wir eine sogenannte Token-Based Authentication machen. Und die wird auf dem OpenID Connect Standard basieren. Also auch hier standardorientiert. Wir haben früher immer wieder auch Hacks reingemacht, um den ein oder anderen Kunden glücklich zu machen, dass sein, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt auslasse, schrottiges Java-Mail irgendwie noch funktioniert. Von dem haben wir uns gänzlich verabschiedet. Wir arbeiten auf der Basis von RFCs. Und diese RFCs, die sind well documented und well akzeptiert. Die sind von Thunderbird bis hin zu Outlook auch teilweise, man will es ja nicht glauben, wirklich standardisiert und spezifiziert und danach halten wir uns. Und der Vorteil ist, wenn man das relativ stringent durchzieht, kann man auch den Code dementsprechend optimieren. Dann haben wir noch etwas, was auch dieses Jahr noch kommt, ist HTML Sanitation on Request. Zur Erklärung. E-Mail ist ein sehr spezielles Feld, wo Sicherheit extrem wichtig ist. Man kann sich zum Beispiel bei den Demokraten in den USA sehen, letztendlich die wurden gekapert über E-Mails. Und wie so etwas passieren kann, ist relativ einfach. Es gibt natürlich die Attachments. Davor kann man sich nur schützen, wenn man die Attachments auch effektiv wirklich scannt und halt nicht alles zulässt. Aber es gibt noch einen zweiten Angriffsvektor und der ist XSS. Wir haben natürlich mit WebApp eine Webanwendung. Diese Web-Anwendung ist potenziell einer Gefahr ausgesetzt, dass man auch in einem E-Mail-HTML-Body Dinge injecten kann, die nicht unbedingt sinnvoll sind. Das wissen wir seit vielen Jahren. Die Web-App filtert das schon sehr lange raus, ja, seit einigen Jahren. Aber was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir das Filtering on Request machen. Denn das Problem ist, dass wir das für jede einzelne Mail momentan machen müssen. Sie klicken auf eine Mail, Er holt sich die Daten, er macht die Sanitation und rendert das dem Client. Und das bedeutet jedes Mal, bei jedem Klick auf eine E-Mail, dass diese Sanitation passieren muss. Und was wir jetzt anstreben, ist eine HTML-Sanitation, dass wir nicht auf Request arbeiten, sondern at Delivery. Das heißt, die E-Mail kommt rein, wir machen die Sanitation, schreiben einen zusätzlichen, sauberen, von JavaScript und allem möglichen gefährlichen Zeug, befreiten Body, und dieser wird dann dargestellt. Bedeutet auch hier nochmal wesentlich schneller. Das mal ein bisschen als Überblick. Eine sehr meta-oberflächliche Übersicht, wo wir hier sehen, okay, wir haben Desktop basiert natürlich auf der, Entschuldigung, das ist jetzt nicht ganz richtig, Desktop OL Extension, genau. Die OL Extension basiert auf dem Active Sync Standard, das wir per Zpush bereitstellen. Wir haben noch ein Mobile Device Management Plugin und das basiert natürlich wieder auf dem Backend. Und auf der anderen Schiene haben die ganze Webwelt, Web App, Files for Teams, wo man auch zum Beispiel ZIFs einbinden kann und so weiter. Wir haben S-MIME, wir haben Web-Meetings, basierend auf dem WebRTC-Standard, wo man auch externe Leute dazu einladen kann. Und wir haben die Desktop als Web-App-Desktop-Client. Das Allgemeine ist nochmal zusammengefasst. SOAP ist unser Hauptprotokoll. Wir nutzen dazu die GSOAP-Bibliotheken. SOAP ist einfach, hat sich auch in den letzten 10 Jahren herausgestellt, oder über ist nach 10 Jahren nach wie vor noch effizient für das, was sie tun. Das bedeutet, man kann es komprimieren, man kann es verschlüsseln. Es erlaubt Diffs, also Diffsets, wenn sich etwas geändert hat, dass man per XML, XSLT Diffsets machen kann. Wir haben Bindings für PHP, Python. Wir haben sogar Frameworks on top gebaut, wie zum Beispiel Python Copano. Das heißt, wenn man mit Copano interagieren will, muss man nicht MAPI verstehen. Das war früher anders. Das heißt, früher hat es nicht ausgereicht zu sagen, ach, ich kann Python, das ist vollkommen ausreichend, weil man musste auch dazu verstehen, wie MAPI funktionierte. Das heißt, ein einfacher Move in MAPI ist halt eine Operation, die ein paar Schritte erfordert. Ja, von Entry-ID, Handling bis hin zu, ja, welche Folder-ID ich jetzt verwende. Mit Python Copano, mit den ganzen Frameworks, die wir on top gebaut haben, ist es viel abstrahierter. Da kann jeder Python-Entwickler sich seine Integration bauen und muss nicht verstehen, wie MAPI funktioniert. Wir arbeiten auch an der Go-Implementation. Jeder MTA ist möglich. Wir arbeiten sehr stark mit Postfix, aber es gibt auch Sendmail und XM und Qmail, gibt es auch noch. Die funktionieren alle, solange es halt stinknormal RFC 822 macht, ja, also dort, wo der Header und der Body beschrieben ist und halt die Sub-RFCs auch befolgt, wie es jeder eigentlich heute tut, außer Java-Mail, dann funktioniert das auch. Dann kriegen wir oft noch die Frage, warum machen wir denn kein DC-RPC? Wer weiß hier, was DC-RPC ist? Okay, DC-RPC ist letztendlich das, was Microsoft gemacht hat, um Outlook nativ anzubinden. Es gibt ein Projekt, das nennt sich OpenChange. Das haben wir lange verfolgt und zugeschaut und überlegt, ob wir tatsächlich auch sowas machen. DC-RPC ist halt ein RPC-basiertes Protokoll. Es ist nichts Neues, dass RPC ineffizient ist. Aber trotz alledem, die Protokolle wie MAPI HTTP, das das aktuelle Protokoll ist, nimmt diese DCE-RPC-Analogien und überträgt die einfach nur auf HTTP. Im Endeffekt die Aussage von Microsoft höchstpersönlich war, naja, wir sind nicht blöd und schreiben alles komplett neu. Und dann kann man Outlook komplett neu schreiben und Exchange und so weiter. Aus ihrer Sicht verständlich, das Problem ist nur, dass es ineffizient ist. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, dass dieses Protokoll, um es wirklich zu implementieren, reden wir hier von 150 Remote Procedure Calls. Und nochmal, Outlook ist Closed Source. Outlook ist limitiert. Wir können Outlook nicht wirklich erweitern, wie man sich das vorstellen würde. Wir können ein Plugin bauen, wo wir gewisse Funktionalitäten und Shortcomings erweitern können. Das konnten wir und das haben wir auch getan. Aber es ist unmöglich, in Web-Meetings da reinzubauen, das halt wirklich die volle Umfänglichkeit hat, wie wir sie uns wünschen würden. Dementsprechend haben wir gesagt, es macht keinen Sinn, in so etwas hinein zu investieren, weil wir reden hier von vielen, vielen Entwicklerjahren, die da hineingehen würden. Beispiel OpenChange. Julien, der das gemacht hat, federführend, mit einem Team dahinter, hat sich dieses Themas 10 Jahre angenommen und ist letztendlich an einen Punkt gekommen, wo er dann gesagt hat, er kann nicht mehr. Weil, und man muss auch fairerweise dazu sagen, ich verstehe ihn da total, es ist nicht einfach, diesen Standard zu implementieren. Und er bedingt auch noch viele infrastrukturelle Anforderungen, die dahinter stehen. Das heißt, ohne ein AD kann man DCRPC fast vergessen. Wir unterstützen ganz viele User-Backends. Wir haben ein eigenes DB-Format, aber das federführendste und das empfehlenswerteste ist LDAP-V3. LDAP-V3 ist heute überall Standard und das ist auch wirklich die einzige Anforderung. Das heißt, es gibt einen OpenLDAP, es gibt einen Oracle Directory Server, es gibt einen 389DS mit einem E-Directory. Wir haben sehr viele Installationen, was das angeht. Und vor allem, wir haben auch, was das LDAP-Schema angeht, wir haben eine Konfigurations-Backend so gestaltet, dass man wirklich es konfigurieren kann, auf was man möchte. Das heißt, selbst wenn man keine Schema-Erweiterung machen möchte, die wir providen, kann man einfach stattdessen andere Attribute verwenden, die man sonst nicht verwenden würde. Also da ist wirklich alles möglich. Auch wichtig, es läuft praktisch überall. Das heißt, es läuft auf einem Raspberry Pi. Kleiner Hinweis, es sollten keine 100 User drauf. Ja, also bei einem Raspberry Pi würde ich jetzt schätzen, tun es 2 User, viel mehr auch nicht. Es läuft auf einem stinknormalen Server natürlich, x64, 32-Bit. Wer heute sich noch 32-Bit antun will, naja, okay, wir empfehlen es nicht. Es läuft sogar auf einem Mainframe und es läuft natürlich auch in der Cloud. Es gibt sogar, wir haben mit Cloud Run, gibt es sogar ein neues Image, was da am Laufen ist. Also man kann sich's aussuchen. Das scaled wirklich von 2 User oder einem User sogar, skaliert es hoch bis zu 6-stellige Userzahlen. Und hier mal die Architektur in einem Überblick. So wie ich es geschildert hatte, haben wir unten letztendlich alle Möglichkeiten, die man heute als Infrastruktur haben möchte. Das heißt, wir haben eine eigene Multiserver-Umgebung. Das bedeutet, man kann halt durch sogenannte Sharding Postfach auslagern oder Postfachdefinition auf jedem Server kann man halt dahingehend wachsen. Wir unterstützen jede moderne Virtualisierung, das heißt KVM, VMware, ESX, Xen, es ist völlig egal. Die einzige Geschichte ist, es muss halt ein echtes ProcFS haben. Es gibt ja irgendeine Semi-Virtualisierung, die sehr selten verwendet wird, die ist Katastrophe. Also da würde ich nichts, niemals drauf tun. Weiß den Namen ehrlich gesagt nicht. Weißt du sie zufällig? Diese steht in der Dokumentation. wir sind vollständig clusterfähig, was vielleicht noch wichtig ist. Also das heißt, wir haben wirklich Umgebungen, die diese ominösen Five Nines, 99,999% an Verfügbarkeit auch wirklich bieten. Das sind, ich weiß es jetzt nicht auswendig, ich glaube 8 Minuten Downtime, die im Jahr maximal möglich sind. Das heißt, die klassischen Corosync-Stacks oder Red Hat, High Availability Extension und so weiter, all diese werden komplett unterstützt. Data Center, völlig wurscht, Bare Metal sowieso. So, von der Architektur her, um das mal ein bisschen zu zeigen, all das, was da mit einer blauen Umrandung ist, das ist das, was von uns kommt. Und das ist uns auch sehr wichtig, dieses rauszukristallisieren, zu zeigen, dass das einerseits modular ist und auf der anderen Seite self-contained. Es gibt andere Software, ich will jetzt keine Namen nennen, es gibt andere Software, die zum Beispiel Systembibliotheken anpassen. Ja, die shippen ihr eigenes libssl zum Beispiel. Wir machen das nicht. Wir nehmen die libssl, die auf dem System verfügbar ist. Das heißt, dort, wo wir können, und das machen wir in so ziemlich jedem Bereich, standardisieren wir. Und wir sagen einfach, naja, wenn man eine Distribution fährt, wo ein libssl dazu kommt, dann wird die auch von der Distribution maintained. Und dementsprechend sollten wir die nicht einfach so ersetzen oder eine eigene mitschippen. Denn auch SSL hat ja auch eine wilde Historie, wie man ja weiß, Pudel und wie sie alle heißen mögen. Und wenn man die Distribution upgradet, geht man davon aus, dass die Applikationen, die diese Bibliothek auch nutzen, auch wirklich davor dann geschützt sind. Und das war uns sehr wichtig, das von Anfang an klar herauskristallisiert zu haben. Das heißt, die Elemente wie die Attachments, da ist natürlich ein Filesystem oder irgendein Object Store dahinter, die Datenbank ist komplett MySQL, muss auch nicht auf demselben System sein. Wir haben die Xapien Engine, die auch zum Beispiel von Debian sehr stark verwendet wird für das ganze APT-Zeug. Wir haben Mail Transfer Agent, der komplett modular ist. Wir haben gesagt, warum sollten wir einen eigenen schreiben, wenn es so gute in der Welt gibt? User Directory, wie gesagt, Active Directory, was auch immer. XMPP kann man auch mit Presence zum Beispiel integrieren. Da kann man eJabberD oder irgendwas verwenden. Dann haben wir WebDev, CIFS und OCS, also diese OnCloud API, die auch Nextcloud hat. dass man die nutzen kann. Dann haben wir natürlich einen Webserver, da kann man Nginx und Apache, Light HTTP. Wir fokussieren uns halt hauptsächlich auf Apache und Nginx. Und das sind die Systemkomponenten und alles, was da wirklich blau ist, ist wie gesagt, kommt von uns. Und wir integrieren uns eben mit den Systembibliotheken. Das gibt uns aber auch diese gleichzeitige modulare Skalierbarkeit. Das heißt, man kann, wie man es halt in großen Umgebungen auch macht, kann man sagen, ich möchte zum Beispiel, dass ich das Mail Delivery, ja, Spooler und D-Agent, auslagere auf verschiedene andere virtuelle Knoten. Oder dass ich Search auf dedizierten Knoten laufen lasse. Das bedeutet, der Stack an sich kann alles sehr einfach, und das werde ich nachher dann demonstrieren, auf ein System laufen, wie gesagt, Raspberry Pi. Oder ich habe die Möglichkeit einfach zu sagen, hey, ich brauche jetzt wirklich hier eine große Umgebung, sechsstellige Userzahl, dann braucht man Modularität. Weil es macht dann keinen Sinn, wenn man sozusagen den gesamten Stack auf einem, also monolithisch betrachtet. Genau, was ich schon gesagt habe, wir sind 100% Open Source. Wir sind auch wirklich agil und schnell. Ich habe irgendwo, ich hoffe, ich habe es, ansonsten zeige ich es hier einfach mal. Es gibt hier bei GitHub, gibt es auch einen Spiegel, wo wir unseren Mirror gemacht haben. Das ist jetzt zum Beispiel nur der Copano Core und da kann man auch so tolle Statistiken auch mal zeigen. Wo ist es denn? Pulls, Graphs, das ist es. Ja, wo man auch sieht, Copano als Fork existiert seit April. Das sieht man ziemlich genau, glaube ich. Und ab da ist es halt wirklich, ja, tut sich wirklich einiges. Und auch mittlerweile immer mehr mit Community, was auch sehr schön anzusehen ist. Also von daher, da kann man auch wirklich sehr schön verfolgen, was sich alles tut. Wir sind, wie ich schon gesagt habe, 100% offen. Wer es nutzen möchte und für Community-Zwecke einfach nutzen will, dem können wir halt leider keinen Support geben. Das heißt, wir sind klassischer Subscription-Geber. Ja, das heißt, wer Support haben will, der kann zu uns kommen und wir helfen bis hin zu Remote-Einwahl und was weiß ich was. Je nach, also wir haben so drei Editionen. Ich bin kein Salesman, aber es macht schon Sinn. Dann haben wir eine aktive Community. Kann man sich hier anschauen. Wir haben die Copano.io, wir haben Zhub.io, wo auch wirklich tolle Community-Contributions da dabei sind. Wir haben da unter anderem auch zum Beispiel die Univention-Integration. Wir sind wohl, ich glaube, das hat sich nicht geändert, aber ich höre das immer wieder, die beliebteste App bei Univention, was uns sehr freut. Wir sind bei Debian, sind wir mittlerweile auch upstream, kommen wir auch gleich noch dazu, und OpenSUSE nebenbei. Da bin ich, also ich persönlich bin auch ein SUSianer, seit man denken kann. Und SUSE, OpenSUSE hat entschieden, dass es jetzt auch mittlerweile downstream mit Copano shippen wird. Das heißt, OpenSUSE 42.3 hat Copano mit an Bord. Dann haben wir natürlich unser Git, unser Jira, unsere Dokumentation, Knowledge Base, Service Desk, alles Mögliche, ganz toll. Juhu. Genau, Copano Downstream, da kann man sich's anschauen. Also wir sind definitiv in OpenSUSE 42.3 drin. Dementsprechend gibt es potenziell, ist noch nicht besprochen, die Möglichkeit vielleicht sogar im SUSE Linux Enterprise Server zu landen. In Debian 9, also in Stretch, sind wir vorgemerkt. Das sind auf jeden Fall FTP Master, gehen da gerade die Sachen an. Sieht auch alles soweit gut aus. Es gibt auch ein paar Blogbeiträge, die man sich anschauen kann. Direkt auf copano.com/blog oder einfach die Adresse hier eingeben. Und dann kann man sehen, was wir da alles auch community-weise tun. Und bis hin zu, wir haben sogar Anfragen aus der BSD-Welt erhalten, was auch ziemlich genial ist. Genau. So viel zu, was Copano ist. Jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr gucken. Das heißt, ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde eine Demo zu machen. Das ist ziemlich cool. Aber die Demo bedeutet, wir installieren das from scratch. Wir haben ein Ding angekündigt, wenn jemand seinen Terminal nutzen will, kann er das gerne tun. Ich habe eine Instanz vorbereitet, eine komplett nackte OpenSUSE. Passwort share ich dann auch, ist kein Problem. Sie können sich einwählen, Sie können mitgucken, Sie können mit screen-rx dann auch zuschauen, beziehungsweise auch hier natürlich. Aber bevor wir das tun, Fragen. Ja. Nein, es ist voll... Es kommt darauf an, was man damit tun will, ja. Aber es gibt eine vollständige Mandantenfähigkeit, die eingebaut ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel ich sagen kann, ich habe zwei Firmen, ja, und die jeweils haben ein eigenes globales Adressbuch und es gibt zum Beispiel einen eigenen Company Admin. Ja, das heißt, der Company Admin darf zum Beispiel auf seine Postfächer von seinem Bereich komplett auf alle zugreifen. Gibt es auch verschiedene Admin-Stufen, ob einer komplett alles darf, ob einer nur sozusagen auf einem, also Super-Admin, gibt es auch nochmal Stufe. Das ist alles im Stock drin. Ja. Ja. Ist nativ in der Desktop sogar mit eingebaut. In einem Browser, also so jetzt Chrome oder Iridium, was wir auch mittlerweile sehr viel machen. Da ist es so, dass man tatsächlich ein Plugin herunterladen muss. Da kommt es leider nicht drum herum, weil es einfach nativ von der API nicht so schön bereitgestellt wird. Ja. Nicht eingeplant, nein. Also der Hintergrund ist relativ der, dass wir unser Files-Backend sehr modular aufgebaut haben und die ist ziemlich behaftet mit der Web App. Es hat viele Vorteile, also das heißt, wir können zum Beispiel neue Protokolle relativ schnell unterstützen. Wir arbeiten zum Beispiel momentan an der CMIS-Unterstützung, die halt in CRM-Bereichen sehr gang und gäbe ist. Aber wir können sie kaum, das ist eine dieser Limitationen, die ich vorher genannt habe, wir können die kaum in einem Outlook wirklich effizient abbilden. Das geht halt nicht, zumindest nicht mit dem Multi-Account, wie wir es abgebildet haben. Da kann ich ja gerne in der Demo dann auch zeigen. Je nachdem, wie alles klappt, ja, haben wir dann am Ende ein funktionelles Setup, dann können wir auch spielen damit. Ansonsten kann ich auch gerne auf eine Live-Umgebung switchen, ja, wenn es halt mal irgendwas Kleines, Ekliges dabei gibt. Okay, bitte. Nochmal bitte. Nee, wir bieten drei Dinge an. Das erste ist wirklich der Support. Da gibt es halt verschiedene Abstufungen von Telefon, normale Tickets einstellen, also per E-Mail-Support, Telefon-Support, Remote-Einwahl-Support und es unterscheidet nach welchem Grad. Also wenn jetzt zum Beispiel man eine Hochverfügbarkeitsumgebung hat, ja, dann ist das automatisch in dieser Enterprise, glaube ich, drin. Kann ich echt nur raten, für Details in dem Bereich den Kollegen da hinten fragen. Die Freiversion kann alles, es gibt keine Limitation. Wie bitte? Es gibt alles. Nochmal, es ist alles Open Source, das kann man alles verwenden. Nur wenn Sie halt ein Problem haben, dann kommen Sie nicht zu uns. Das ist das Einzige. Und des Weiteren vielleicht noch eine Sache. Was auch in der Subscription beinhaltet, ist sehr wichtig, unsere Teste-Binaries. Wir haben in den letzten Jahren uns ein ziemliches Schlachtschiff an QA aufgebaut. Und wir reden hier von Valgrind-Tests, wir reden hier von Unit-Tests, wir reden hier von allen möglichen Code-Sanitation-Checks, ja, also Statical Code Analysis, von automatisierten Builds, die mit jedem einzelnen Commit getriggert werden. Und das, was wir letztendlich in der Open-Source-Welt haben, ist halt etwas, wo man sagen kann, okay, es ist nicht zwangsläufig QA von uns. Ja. Das, was wir unseren Subscribern zur Verfügung stellen, ist, dass wir garantieren, jeder Build, den wir da rausgehauen haben, haben wir wirklich bis auf Biegen und Brechen getestet. Und nebenbei ist es mindestens auf zwei produktiven Umgebungen bereits gelaufen. Also mindestens einer von uns, ja, und auch meistens einer von einem Partner. Also von daher, da steckt enorm viel drin. Alleine QA frisst extrem viel. Noch Fragen? Okay, bitte. Korrekt. Korrekt. Das belassen wir auch so. Es gibt zwar theoretisch die Möglichkeit, noch ja, den Zraffer-Client zu nutzen. Wir würden es aber jetzt nicht unbedingt anraten, denn es kann sich auch am Protokoll irgendwann in der Zukunft was potenziell ändern. Wie gesagt, funktionieren tut's, aber es ist nichts, was wir empfehlen. Der Zraffer-Client, der bleibt kostenpflichtig. Das liegt auch ein bisschen an der Lizenzierung der Geschichte, wie wir es gemacht haben. Also wir haben auch überlegt, Open Source und nicht Open Source. Das ist aber Katastrophe. Bitte. Das würde mit meinem momentanen Stand würde das gehen. Ja. Aber mindestens 7.2.5 Client verwenden, bitte. Nee, es sind tatsächlich zwei komplett getrennte Firmen. Es sind zwei getrennt, komplett getrennte Firmen und Copano haben wir halt aus dem Hintergrund gebaut, weil wir wirklich gesagt haben, es hat viele Gründe, aber der wichtigste Grund ist relativ einfach. Wir sind seit 10 Jahren im Markt. Und in diesen 10 Jahren haben sich gewisse Substitutionen gebildet. Das bedeutet, die Leute haben Zarafa immer assoziiert mit Outlook. Und wir sind in den letzten Jahren immer wieder mit tollen neuen Dingen rausgekommen, ja, wie zum Beispiel Files und Webmeetings und was weiß ich was. Und das hat aber keinen interessiert, weil halt einfach Outlook wichtig war. Und wir sind halt nicht mehr nur Outlook. Ja, unser begrenzender Faktor war zum Schluss Outlook. Weil wir viele Ideen hatten, sie aber nicht in diesen geschlossenen Client hineintransportieren konnten. Und deswegen haben wir als Unternehmen, als Team uns dazu entschieden, etwas neu zu machen. Es hat sich auch nebenbei ein bisschen die Shareholder-Struktur, also jeder Eigentümer von Copano ist letztendlich auch ein Mitarbeiter der Copano. Das ist auch vielleicht wichtig zu wissen. Das war vorher nicht genauso. Also von daher, es hat sich einfach viel wirklich auch zum Positiven, wir haben wirklich geschaut, dass wenn wir es jetzt machen, machen wir es richtig, machen wir es schön. Und Copano an sich, der Name ist auch nicht wirklich neu, den haben wir es Partnern schon, ich glaube, seit über 3 Jahren kommuniziert. Irgend sowas in der Richtung. Also es war eine smooth transition im Prinzip. Bitte. Es geht. Wir haben Docker Images tatsächlich, wir testen auch unter anderem mit Docker Images. Es gibt halt jetzt noch keine publiken Builds, aber es ist geplant. Ja. Also generell auch vor allem Images. Bitte. Auch vollkommen alles mit dabei. Also die Haupt-Supported-Umgebungen sind RHEL und damit auch CentOS, weil die sind ja Binary-Compatible. Dann haben wir SUSE Linux Enterprise Server, dann haben wir Debian, dann haben wir Ubuntu. Das war's, glaube ich. Einfach auf der Website angucken. Also wir haben eine ziemlich coole Matrix, wo man sieht, was supported ist und was halt Community-Support ist. Also wir providen sogar mittlerweile auch ARM-Builds, ja, dass man halt auch mit denen spielen kann und auf sein Raspberry Pi draufhauen kann und was weiß ich was. Aber ja, wir supporten die halt nicht. Also es kann halt niemand zu uns kommen und sagen, GPIA. Aber es gibt ein Forum. Also wenn man Fragen hat, ja, aber das ist halt dann Best Effort. Ja, wenn man halt eine Woche lang nichts hört, dann tut's leid. Ja. Ja. Es geht verteilt im Endeffekt. Das heißt, sie werden einerseits in die Datenbank geschrieben. Weil alles, also wenn man eine E-Mail-Migration macht, das ist eines der neuen Features von der Copano 8.2. Wir haben ein Skript basierend auf IMAP-Sync zur Verfügung gestellt, mit dem man praktisch von einem IMAP-Server zu einem Copano via IMAP synchronisieren kann und umgekehrt. Also man kann natürlich auch raus aus Copano, wenn man das will. In der MySQL-Datenbank und auf dem Filesystem. Je nachdem, was es halt ist. Die Attachments liegen auf dem Dateisystem. Das wird praktisch aufgespalten. Ja, wir trennen die Daten auf. Wir haben auch noch ein paar wirklich coole, geniale Sachen, so Hash-Based, Attachment Store und was ist hier, kann ich alles gar nicht hier durchbringen. Aber es ist halt, wie gesagt, die Entwicklung ist sehr schnell, sehr rapide. Wir haben auch in der Entwicklung vielleicht das nochmal gesagt, gerade für die alten Sarafianer, die das kennen. Wie gesagt, das Ding ist schon ziemlich groß. Ja? Wir reden hier von einem sehr modularen Stack, das muss auf einem Raspberry Pi laufen, als auch auf einem Mainframe. Und wir haben gerade in der QA, die ich erwähnt hatte, viele Dinge gemacht, wo wir dafür sorgen, dass wir auch patternbasiert Probleme proaktiv angehen. Beispiel davon, was ich erwähnen möchte, es ist eine 8.3.0, die innerhalb der nächsten 4 bis 6 Wochen kommt, als Final, werden wir Smart Pointer einführen. Entschuldigung für mein Englisch. Die Smart Pointer sind in der Entwicklung eine sehr wichtige Methodik, um automatisch dafür zu sorgen, dass keine Memory Leaks wirklich mehr auftreten können. Das heißt, früher war es halt so, dass wir halt mal ein paar Byte hier geleakt haben, da mal ein paar Byte. Es hat in der Summe nicht viel ausgemacht, also es hat im Einzelnen nicht viel ausgemacht, aber in der Summe doch etwas. Und all diese Dinge haben wir mittlerweile eliminiert. Ja, und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Also von daher, Qualität ist sehr wichtig. Und wer Subscriber ist, der zahlt natürlich auch. Genau. Würde ich einfach mal sagen, jetzt habe ich nur ein Problem. Das Funkmikro geht leider nicht. Das heißt, es gibt eine